ARD. Die Energiekosten gehen mitunter durch die Decke, dazu kommen Trumps neue Zölle und dann ist ja immer noch der Fachkräftemangel. Alles zusammen ist für viele Unternehmen in Sachsen gerade ein riesengroßer Kraftakt. Wie es aber trotzdem gelingen kann, den Kurs einigermaßen zu halten und klug in die Zukunft zu steuern, das würdigt auch der wichtigste sächsische Wirtschaftspreis, nämlich Sachsens Unternehmer des Jahres. Und darum geht's heute in unserer neuen Podcast-Folge von MDR Sachsen. Und diesen Podcast finden Sie übrigens jede Woche neu in der App der ARD Audiothek.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ich darf Ihnen jetzt unsere Gäste vorstellen. Das sind zum einen Jens Titze, er ist Juror des Wettbewerbs Sachsen Unternehmer des Jahres. Er ist Experte für Strategie und Krisenmanagement in einer Unternehmensberatung. Professor Dr. Joachim Ragnitze ist bei uns. Schönen guten Abend. Er ist stellvertretender Leiter des IFO-Instituts hier in Dresden. Und Dietmar Tietz ist hier, der Geschäftsführer von WT Energiesysteme GmbH aus Riesa. So. Für den Fall, wenn Sie das jetzt hören und sich noch für den Wettbewerb Sächsischer Unternehmer des Jahres bewerben wollen, das geht noch bis zum 13. Februar. Der Wettbewerb läuft dieses Jahr unter dem Arbeitstitel Sachsens Mittelstand gibt nicht auf, trotz Gegenwind. Und uns geht es heute Abend darum, wie sächsische Unternehmen aktuell, sagen wir es mal so, auf Sicht fahren, trotz hoher Energiekosten und Exportprobleme und die Trump-Zölle, das unzureichende Fachpersonal manchmal auch. Alles zusammen braucht es da eine ganz besondere Strategie. Bis auf die amerikanischen Zölle ist der Druck ja schon länger da und da lohnt es sich, die Geschichte des Vorjahressiegers mal etwas genauer anzuschauen. Sie haben gewonnen vor einem Jahr, Herr Tietz. Sie sind Geschäftsführer von WT Energiesysteme GmbH, Hauptgesellschafter. Sie besitzen 85% der Anteile und Sie sagen also da, wo es lang geht, stimmt's?
Nein.
Sondern?
Es ist ja letzten Endes so, ich kann das auch noch immer wieder betonen, ja, da gibt es den Preis Unternehmer des Jahres und ja, dann stehen da drei Personen, die drei geschäftsführenden Gesellschafter auf der Bühne und sind natürlich auch sehr dankbar und freuen sich auch über diesen Preis. Aber am Ende des Tages sind es doch die Mitarbeiter, die letzten Endes dafür sorgen, dass man erfolgreich am Markt sich bewegt, dass man auch, sagen wir mal, die Höhen und Tiefen, die man immer durchschiffen muss. Und da ist die Firma WT auch keine Ausnahme, sondern auch wir haben das alles erleben dürfen, die dann eben auch zur Firma stehen und auch bereit sind, da auch mal über sich hinauszugehen und zu sagen, pass mal auf, jetzt wird nicht diskutiert, jetzt müssen wir. So, und vielleicht können wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr mal sagen, komm, jetzt heben wir mal kurz die Beine hoch. Ich pflege dann immer zu sagen, jetzt freuen wir uns mal für 5 Minuten.
Und dann geht es schon wieder weiter.
Also ja. Alleine geht da gar nicht.
Ja. Ich darf nochmal wiederholen, was die Jury im vergangenen Jahr ganz genau gesagt hat. Sie würdigte das Unternehmer-Trio in diesem konkreten Fall für seine eindrucksvolle wirtschaftliche Entwicklung, eine klare Werteorientierung und vorbildlichen unternehmerischen Mut. Da weiß man ja erstmal gar nicht mehr, was man sagen soll. Ich erkläre es mal ganz kurz. Sie entwickeln zukunftsweisende Umspannwerke und Steuerungstechnik für erneuerbare Energiequellen. Können Sie uns das vielleicht auch mal oder all denen mal erläutern, die vielleicht in Physik nicht so viel Ahnung haben?
Letzten Endes ist es so, ich muss eine Spannung oder besser gesagt, wenn ich eben Energie erzeuge, dann erzeuge ich die mit auf der Basis einer gewissen Spannung. In dem Fall ist es Mittelspannung, also bis 30 kV, 30.000 Volt. Und die speise ich dann ins öffentliche Netz ein, zu den Übertragernetzen und das sind dann 110 kV oder eben auch 400 kV. Und dazu benötige ich ein Umspannwerk. Kernstück des Umspannwerkes ist natürlich der Transformator, der halt eben die Spannung entsprechend hochtransformiert. Ja, und dort haben wir uns halt hauptsächlich oder fast, man kann schon sagen, mittlerweile ausschließlich auf den Sektor der erneuerbaren Energien konzentriert, indem wir halt eben diese Großanlagen, die da entstehen, sei es Wind, sei es Solar und jetzt zukünftig natürlich auch der Batteriespeicher, dann letzten Endes die Energie mit der entsprechenden Spannung dann in das große Netz einspeisen helfen.
Und Sie beschäftigen 130 Mitarbeitende. Und Sie, die klare Haltung begründet sich darin, dass Sie zum Beispiel keinen Atom- und Kohlestrom einspeisen, ne?
Das ist korrekt.
Und Sie haben sich 2002 gegründet, sind also schon sehr lange am Markt und sind aufgefallen, vielleicht auch der Jury, mit einem außergewöhnlichen Umsatzwachstum.
Das ist eins der Kriterien, die man aufweisen
genau.
sollte.
Sie hatten ja damals sozusagen den Finger gehoben für die Firma. Können Sie uns nochmal zusammenfassen, wie vielleicht eindeutig war oder wie Sie sich vielleicht gestritten haben? Wie ist das da so in der Juryarbeit?
In der Streit gibt es nicht mehr. Muss ich das so vorstellen, dass nach Einsendeschluss die Jurymitglieder so gefühlt 1000 Seiten Papier heute digital bekommen und die sich alle in Ruhe mal durchlesen bis zur großen Jury-Sitzung. Und da gibt es natürlich einige Kriterien. Da ist Umsatzwachstum sicherlich ein hartes, messbares Kriterium. Ja. Dazu kommt aber, glaube ich, das, was wir bei WT gesehen haben, ein ganz großes soziales Engagement im Umfeld, weil auch ein Unternehmen ist ja nicht frei von der Gesellschaft, sondern ist in der Gesellschaft beschäftigt mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und so ein Wachstum kommt eben auch nicht, wie es der Tietz sagte, von 3-4 Leuten, die eine coole Idee haben, sondern die kommen von einer Mannschaft. Mhm. Die kommen auch von einem überzeugenden Produkt, was auch ein Kunde noch in 5 oder 10 Jahren braucht, sondern das heißt auch die Geschäftsidee und der Kern sollten dann schon ein Stück weit das sein, was der Markt auch haben will. Und am Ende ist der Ausdruck das, dass man Umsatz macht und am Ende auch erfolgreich im wirtschaftlichen Sinn ist. Mhm. Und wenn dann alles zusammenkommt und noch so ein paar Parameter wie ein bisschen Mut an der richtigen Stelle mal zu investieren, nach vorne zu gehen, dann sind das sehr, sehr gute Kriterien für so einen Wettbewerb und offensichtlich hat es in dem Fall sehr gut funktioniert. Mhm. Also einen großen Streit gab es in der Jury da ehrlicherweise nicht.
Okay, da sind Sie wirklich dann aus dem Rahmen gefallen, ne? Wahrscheinlich.
Ja. Kurzer Hinweis, also wenn unsere Umspannwerke 5 bis 10 Jahre halten, haben wir was falsch gemacht. Die sind schon auf sehr lange Sicht ausgelegt.
Okay. Und Sie sind ja in der Unternehmensberatung tätig und können ja anhand der Zahlen und ein paar Faktoren nebenbei ganz genau sehen, wie gut es einer Firma wirklich geht, ne?
Genau so ist es. Also wir versuchen von den Zahlen zurückzuschließen auf die Situation. Mhm. Und wenn man dann mal mit dem Management, sagen wir dazu, dann spricht, kann man so ein bisschen abgleichen, was erzählen denn die eigentlich und sehen wir das auch in den Zahlen. Und wenn das ein Bild gibt, ist das schon mal ein sehr guter Ausdruck. Ganz häufig haben wir da natürlich andere Eindrücke vom Management, als die Zahlen da tatsächlich sprechen und dann besteht Gesprächsbedarf.
Mhm. Herr Ragnitz, als Vizechef vom IFO-Institut in Dresden, wie ordnen Sie so eine Firma ein? Gibt es mehr davon, als wir denken? Oder sagen Sie, aufgrund der Rezession, die wir gerade immer noch haben, seit 6 Jahren, ist das eine Ausnahmeerscheinung?
Naja, es gibt ja schon eine ganze Masse Firmen in Sachsen und die Rezession, die wir haben, führt grundsätzlich dazu, dass halt die schwächeren Firmen Schwierigkeiten am Markt bekommen und im Zweifel ausscheiden müssen. Das heißt aber, wir haben ja trotzdem weiterhin Nachfrage. Wir haben darüber hinaus auch in Teilbereichen wachsende Märkte. Hier ist es eben der Markt für Umspannanlagen da, der wächst natürlich jetzt. Und wenn ein Unternehmen es schafft, halt sich entweder mit Innovationen oder mit dem Raussuchen einer bestimmten Marktnische da irgendwie sich zu behaupten, haben die auch gute Chancen, auch wenn die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gerade nicht so gut ist. Also so gesehen würde ich mal sagen, halt, es gibt durchaus viele Unternehmen, die so Erfolg haben auf ihren Märkten, nur man muss sich halt ein bisschen bewegen und die Zeiten sind natürlich schwieriger geworden, als es noch vor 5, 6 Jahren gewesen ist.
Herr Tietze, ist das eine ausgeklügelte Strategie, die Sie da verfolgen oder ist es einfach nur Fachwissen und Bauchgefühl, was Sie da machen?
Naja, wir haben uns ja, Sie haben es erwähnt, 2002 gegründet. Da entwickelte sich eigentlich gerade der Markt der erneuerbaren Energien. Hat es schon gegeben, aber dann in der Größenordnung, dass man also wirklich sagen muss, Achtung, ich kann im Mittelspannungsnetz das nicht mehr einspeisen. Ich muss halt über die Verteilernetze gehen. Das fing damals an und da war halt die Überzeugung tatsächlich, dass ja, der Umweltschutz, der Gedanke im Prinzip auch da schon eine sehr maßgebliche Rolle gespielt hat, dass man auch gesagt hat, Achtung, wir müssen von den fossilen Brennstoffträgern ein Stück weit weg. Atomkraft war auch damals schon relativ stark umstritten. Das wächst nie von heute auf morgen. Das ist also doch ein Prozess. Wir haben da auch unsere Höhen und Tiefen natürlich auch letzten Endes erlebt. Und ja, es gibt äußere Faktoren, die sich positiv auswirken. Es gibt äußere Faktoren, die sich negativ auswirken. Trump haben Sie schon erwähnt letzten Endes. Und in unserem Fall waren es halt eben doch Faktoren, die unseren Markt beflügelt haben, sei es Fukushima, dieses große Unglück, was dort stattgefunden hatte, dass also in der Bundesrepublik dann die Entscheidung getroffen wurde, Achtung, wir hören jetzt mit Atomkraft auf.
Finden Sie das nach wie vor gut oder hat sich Ihre Meinung, weil bei einigen dreht sich es ja wieder, die sagen ja, möchten dann doch wieder, was sagen Sie?
Nur mal so nebenbei. Das ist Geschichte.
Okay.
Das ist Geschichte. Letzten Endes können wir dann im späteren Verlauf nochmal auch über die Preisverleihung da kurz sprechen. Wer da heute von Atomkraft träumt, das kann der ja machen. Und in 25, 30 Jahren ist es dann soweit und dann haben wir wieder vielleicht Atomkraftwerke. Da ist die Messe gesungen. Das geht einfach nicht. Ganz davon abgesehen, was da für ein Kostenfaktor da auf uns zukäme, da ist das, was hier an EEG-Einspeisevergütung als festen Bestandteil da zugesagt wird, ein laues Lüftchen dagegen. Also Atomkraft ist Geschichte.
Okay.
Vielleicht hätte man vor 20 Jahren dort noch anders drüber gedacht, dass man sagt, Achtung, wenn wir von Umweltschutz reden, Atomkraft stößt kein CO2 aus. Dann die Abwägung zwischen Pest und Cholera, stoßen wir mehr CO2 aus und führen zur Erderwärmung oder laufen wir Gefahr, dass wir schlicht und ergreifend mit den Abfällen, die in der Atomkraft halt entstehen, nicht wissen, wohin.
Genau. Herr Titz, sehen Sie eine Strategie, obwohl er sie gar nicht so benennen kann? Oder
doch manchmal, schon.
Manchmal.
Doch
was
schon.
Denn, was denn?
Also ich würde sagen, man kann eine Unternehmensentwicklung, also natürlich gibt es die Zufallsprodukte, aber dahinter steckt schon, ob jetzt immer bewusst oder mehr Bauchgefühl oder klar aufgeschrieben, in ein Unternehmen ohne eine Strategie kann jetzt über 2002 bis heute nicht in so einer Form so ein Wachstum hinlegen, wenn da nicht eine Strategie dahinter ist. Die, bei kleineren Unternehmen, wenn die so wachsen, dann ist es Bauchgefühl, dann ist es Unternehmertum und Anpacken. Je größer Firmen werden, desto mehr ist der Strategieprozess wichtig. Und ob das über Gewinnung neuer Kunden, neuer Märkte, neuer Technologien dazu geht, aber die ist ganz sicher da. Und das ist das, was wir aus den Bewerbungsunterlagen dann häufig versuchen rauszulesen, zu diskutieren, breit zu diskutieren und am Ende wahrheitet sich es doch in aller Regel, dass da eine gute Strategie dahinter ist.
Okay, Herr Tietze, ich habe in meinem Leben gelernt, wenn man in Firmen fragt, wie es gerade läuft und man bekommt die Antwort, wir können nicht klagen, dann heißt das, bei uns läuft spitze. Wie sieht es bei Ihnen aus gerade?
Wir können nicht klagen. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, wir haben vor 23, 24 Jahren eine Strategie beschlossen, indem wir gesagt haben, wir werden uns sehr stark in der erneuerbaren Energie mit unserem Geschäftsfeld Bau von Umspannwerken bewegen. Und da hat es nicht immer den geradlinigen Weg gegeben. Also die Höhen und Tiefen sind da dabei.
Das sehen Sie, und da wäre ich schon beim nächsten Punkt. Ich würde Sie gerne mal fragen wollen, Sie haben sich ja 2002 gegründet, das haben wir vorhin schon gesagt. Das sind jetzt
24
Jahre. Und das ging doch nicht immer nur steil bergauf. Also da hatten Sie bestimmt auch mal Situationen, wo Sie gesagt haben, jetzt wird es schwierig, oder?
Ja, die hat es tatsächlich gegeben, also auch die schlaflosen Nächte, die da letzten Endes damit einhergehen. Ja, wir haben uns auf ein bestimmtes Feld festgelegt und ja, wir sind auch sehr stark von politischen Einflüssen, von politischen Entscheidungen abhängig. Das ist einfach so, wenn also die Bundesregierung, die Vorgängerregierung, die Entscheidung getroffen hatte, ja, wir wollen die erneuerbare Energie ausbauen, wir wollen bis zum Jahr 2030 80% der Energieerzeugung über die erneuerbare Energie realisieren, dann profitiert man natürlich, wenn man in dem Geschäftsfeld tätig ist, sehr stark. Mhm. Es hat aber auch 2008, 2009, 2010 auch Überlegungen gegeben, wir lassen das jetzt mal mit der Solarenergie, die brach dann komplett zusammen, wanderte nach China aus und jetzt beziehen wir das Ganze aus China letzten Endes. Das hatte natürlich Auswirkungen. Und als man dann im Jahre 2017 gesagt hat, Achtung, wir drosseln jetzt mal das ganze Thema der Windenergie, sicherlich war da auch schon eine gewisse Berechtigung in der Überlegung gewesen. Das wurde dann doch ein bisschen wild, wuchs die ganze Sache. Da brach dann der Windsektor ein und wenn du in dem Gebiet tätig bist, dann trifft dich das. Und dann
was hatte denn das, wenn Sie jetzt von dieser Krise, war ja dann offensichtlich auch eine Krise bei Ihnen, was hatte denn das konkret für Auswirkungen? Mussten Sie Menschen entlassen?
Wir gehören zu den Verrückten. Wir haben Leute eingestellt in der Zeit. Tatsächlich, die Banker und die damit beschäftigt waren, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich habe aber gesagt, nee, passt auf, der Schwung kommt wieder. Mhm. Und wenn ich jetzt Leute entlasse, die kriege ich nie wieder. So, also haben wir dann geschaut, wie können wir uns weitere Geschäftsfelder erschließen, sind dann ins Ausland gegangen, nach Schweden, sehr schöne Zeit, mit viel Lehrgeld natürlich auch verbunden. Aber sei es drum, also wir haben diese Krise, wenn auch wie gesagt mit vielen schlaflosen Nächten bewältigen können, haben Leute eingestellt und haben die Basis damit geschaffen gehabt, als es dann wieder losging. Das war also dann auch, nicht in der Pole Position, aber schon in einer guten Start.
Kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Fachkräftemangel interessiert Sie nicht, da haben Sie keine Probleme.
Ja, das ist eine Herausforderung, Fachkräfte, aber ich sage mal so, wenn du nach außen strahlst, dann wirst du auch wahrgenommen.
Okay. Herr Tietze, was, wenn jetzt andere Firmen zuhören, denen es vielleicht nicht so gut geht, die sagen, wir leiden ganz schön unter der Rezession, unter den Zöllen, unter den Energiekosten und unterm Fachkräftemangel. Was ist es, wo Sie sagen können, das kann man von Herrn Tietze und von seiner Strategie lernen, was vielleicht auch umsetzbar ist? Was jetzt nicht so eine große Nummer ist, dass jeder sagt, oh Gott, wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Mhm. Aber so kleine Dinge vielleicht, wo Sie sagen, das müssten mehr Leute so machen.
Mhm. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, wenn man in der Krise steckt,
ja.
Eine Geschäftsführung oder ein Management kann niemals die Schuld ganz von sich weisen. Also nur die externen Effekte können es nicht sein. In den seltensten Fällen ist das so.
Stimmt das mit dem Fisch?
Ja,
okay.
Das ist leider so. Aber nicht nur. Also das wäre auch zu kurz gesprungen. Ja. Die Abhängigkeit ist da. Das ist augenscheinlich. Das ist auch vom Krisenverlauf her. Man hat von multiplen Krisen gesprochen. Das ist sicherlich eine andere Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, als wir vor 15 oder 20 Jahren gesehen haben. Da hat sich was verändert, ja. Aber ich glaube, was man in den Unternehmen, wo wir so reingehen und sagen, wo ist denn der Ansatz, dann ist der ganz häufig bei der eigenen Stärke. Was können wir gut? Was macht uns aus? Warum soll sich jemand bei uns bewerben? Warum soll mein Produkt nun gerade eben am Markt eigentlich funktionieren? Warum soll es gekauft werden? Und da an dieser Stelle der eigenen Stärke arbeiten, das lässt dann auch ein Stück weit mal fokussieren, zu sagen, wer kann das noch brauchen? Was sind denn noch Märkte, wo wir hin können? Wie können wir vielleicht neue Arbeitskräfte gewinnen? Wo können wir sie gewinnen? Was müssen wir vielleicht ändern, um das zu kriegen? Und ich sag mal, dass der Fokus auf Energiepreise, Zinsen, Zölle, Lieferketten, die Probleme sind alle weit bekannt. Wir müssen alle nur die Nachrichten einschalten. Aber ich glaube, auf sich selber erstmal gucken und sich selber den Geschäftskern mal ansehen und was man aus dem machen kann. Ich glaube, das ist die Formel, die dann häufig hilft, auf den richtigen Pfad wiederzukommen und zu sagen, was kann ich denn unternehmen?
Auch heißt das, dass man dann auch irgendwas abwählt und sagt, das machen wir jetzt nicht mehr, wir konzentrieren uns auf...
Also typisches Gesundschrumpfen, könnte man sagen. Mhm. Oder vielleicht auch das Erkennen von Teilprodukten oder Angeboten, die man hat, wo man sagt, das will der Markt nicht mehr. Warum sollte ich es noch anbieten? Also da vielleicht auch den mutigen Schritt zu sagen, dies und das machen wir jetzt nicht mehr. Wir rechnen es mal durch und sagen, nein, das bedeutet zwar eine Verkleinerung, aber wir können zumindest dort auch nicht weiter Geld verlieren oder dort ins Risiko gehen, sondern wir gucken auf die Kernbereiche, die gut laufen. Und dazu muss ich natürlich erstmal in der Lage sein, hinzugucken, zu analysieren und
das
dann
das
zu sehen.
Oder man nimmt sich, so wie Sie einer sind, einen Krisen- und Strategiemanager, der einem dabei hilft, oder? Ich meine, ist doch so.
Wenn ich es im Unternehmen nicht habe, dann ist es nicht verboten, Hilfe zu rufen. Ich meine, die Beraterschaft, ja, die ist teuer, die muss ich rufen, aber lieber sie zu rufen, wenn ich es nicht selber kann, anstatt dann selber zu sagen, ich wurschtel mich da irgendwie durch, wie der Sachse so sagen würde.
Okay. Herr Professor Ragnitz, Sie sind stellvertretender Leiter des IFO-Instituts hier in Dresden. 6 Jahre Stagnation in der sächsischen Wirtschaft. Gibt es irgendwelche Kennzahlen oder Entwicklungen, die diese Stagnation besonders deutlich zeigen?
Naja, wir schauen natürlich immer so auf Bruttoinlandsprodukt, also die Produktion insgesamt, die stagniert. Daran macht man ja auch fest, ob man in der Rezession, in der konjunkturellen Krise ist. Genauso gut können Sie die Beschäftigung nehmen, die sich ja auch nicht wirklich erholt. Also eher wird Beschäftigung im Großen und Ganzen abgebaut. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen leicht seither. Ich glaube, das Wichtige ist halt, das ist nicht irgendwie so ein Nachfrageproblem und einfach nur eine konjunkturelle Krise, die irgendwann vorbei ist, sondern wir stehen hier vor einem ziemlich tiefgreifenden Strukturwandel. Also die Energiepreise, die haben wir ja schon öfter angesprochen, die führen dazu, dass halt energieintensive Sektoren in Sachsen wie in Deutschland insgesamt einfach nicht mehr auf dem gleichen Niveau produzieren können wie bisher, weil andere Länder sind einfach wettbewerbsfähiger und billiger, genau. Mhm. Heißt, energieintensiv ist dann sowas wie Chemie, Papier, alles, was mit Metall zu tun hat, Zement und Ähnliches, haben wir auch ein bisschen in Sachsen. Oder nehmen wir die Automobilhersteller, die stehen alle vor dem Umbruch hin zu Elektromobilität. Die großen Endhersteller schaffen das auch irgendwie, aber da hängen ja hinten ganz viele Zulieferer dran. Mhm. Und als Sie, Herr Tietze, eben geredet haben, dachte ich halt, naja, was machen wir denn mit so einem Hersteller von Auspuffanlagen? Den braucht man im Elektroauto einfach nicht mehr. Also der kann sein Geschäftsfeld quasi wegschmeißen und muss sich völlig neu erfinden, muss irgendwas ganz anderes machen. Manche schaffen das. Aber
das klingt natürlich hart, das muss man jetzt auch mal sagen.
Das, aber ich meine, das ist das Problem. Also dass wir halt eine Reihe von Entwicklungen haben, die tatsächlich durch politische Entscheidungen hervorgerufen sind. Also Herr Tietz hat das vorhin ja auch angesprochen. Also da können die Unternehmen quasi nichts machen. Ne? Sie müssen halt irgendwie versuchen, sich ganz neu zu erfinden. Das werden leider Gottes nicht alle schaffen.
Was bringt denn, weil Sie gerade sagen, ist oft von politischen Entscheidungen abhängig, was bringt denn dann am Ende so eine Verschiebung des Verbrenner aus oder teilweise Aufhebung?
Das mildert aus meiner Sicht vielleicht ein paar Effekte ab, aber die große Entwicklung wird es nicht bremsen. Mhm. Aber ich bin da ganz bei Ihnen, Herr Professor Ragnitz. Klar kann so ein Unternehmen im Zweifel, wenn der Wechsel kommt, nichts machen. Aber ich kann mir schon die Frage stellen, wo geht denn die Reise hin? Dass wir das Thema Verbrenner aus, ich meine, das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie überraschend in 2024, 2025 kam, darüber haben wir lange diskutiert. Mhm. Und klar ist das super schwer. Wir haben auch eine ganze Reihe an Zulieferbetrieben. Alles, was Metall anfasst, Fräsen, Lochen, Bohren, sage ich immer, für Zuarbeit oder Zulieferer der Automobilindustrie, was sollen die machen? Ganz klare Frage, Riesenproblem. Wenn ich das rechtzeitig sehe, ich sag mal, wir haben Medizintechnik, Raumfahrttechnik, ich will jetzt gar nicht mit den ganzen Sonderprogrammen für Rüstung anfangen, das halte ich für eine Blase, die gar nicht so groß ist, wie sie gemacht wird an vielen Stellen. Aber das ist der langfristige Blick, denke ich jetzt mal an Sie, Herr Tietz, wo man auch sagen muss, wo geht denn die Energiereise hin? Was wird denn in Zukunft gebraucht werden? Das sind die Themen, die uns beschäftigen, aber das werden, so ehrlich muss man sein, nicht alle schaffen. Und das ist eine Marktbereinigung am Ende.
Ja, und man muss eben sehen, eigentlich Unternehmer sind ja Unternehmer, weil sie halt dynamisch sind, weil sie Ideen haben und innovativ sind oder sowas. Ne? Das Problem ist halt, dass wir viele Unternehmen oder Unternehmer in Ostdeutschland haben oder auch in Sachsen haben, die kurz vor der Rente stehen. Die haben nicht mehr unbedingt den Drive, da irgendwie was Neues zu erfinden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass dann auf der anderen Seite dann eben neue Unternehmen entstehen, die quasi
das... Sieht das aber anders, wollte ich gerade sagen.
Nein, nicht alle.
Natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Natürlich. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist halt, wir brauchen, also das Unternehmen ausscheiden ist ganz normal in einer Marktwirtschaft. Und solange die ersetzt werden durch andere Unternehmen, die was Neues schaffen und auf neue Märkte gehen und natürlich dann auch Beschäftigung aufbauen, solange ist ja die Wirtschaft insgesamt nicht gefährdet. Also ein einzelnes Unternehmen mag vielleicht aus dem Markt ausscheiden, solange ein neues gegründet wird und dann auch wieder wächst, haben wir ein bisschen Friktionen vielleicht, aber mittelfristig geht es dann weiter aufwärts.
Also ist eine ziemlich große, ich möchte mal sagen, auch Unruhe im Markt. Ne? Wie passt denn dann diese positive Nachricht aus der letzten Woche vom ZWE-Institut dazu, vom Leibniz-Institut für europäische Wirtschaftsforschung und der Stiftung Familienunternehmen, die gehören da auch noch mit dazu. Die haben Sachsen bescheinigt, bei den Standortfaktoren jetzt an der Spitze aller Bundesländer zu stehen und damit auch Bayern überholt zu haben.
Ja, also ich meine, die haben natürlich nur sich angeschaut, halt wie ist sowas wie Investitionsklima, wie sind in die Forschungsinfrastrukturen und Ähnliches oder sowas. Dass sie jetzt gesagt haben, wir sind vor Bayern, hat mich jetzt ehrlich gesagt auch überrascht. Aber man muss schon sehen, halt Sachsen ist von den Standortbedingungen wirklich nicht schlecht. Wir haben 3 große Städte, wir haben ziemliche Dynamik in Dresden und Leipzig, das Umfeld dort ist relativ groß. Wir haben natürlich auch in Bayern München, Nürnberg, Ingolstadt, wo es auch super aussieht. Aber wir haben in Bayern auch sowas wie die Oberpfalz, die ziemlich trostlos ist, ehrlich gesagt. Ne? Und gut, wir haben auch hier in Nordsachsen oder die Lausitz, wo es auch nicht so super gut ist. Ne? Aber im Grunde ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass Sachsen halt von seiner Grundstruktur in den Standortbedingungen also viel zu bieten hat. Jetzt muss man nur noch Unternehmen überzeugen, dass sie auch sagen, ja, wir kommen dann auch hierher. Und da hapert es ein bisschen, weil die Investitionstätigkeit in Sachsen ist leider Gottes sehr niedrig im Vergleich auch zu Bayern.
Weil man da, wenn ich einhaken darf, ich habe die Studie auch gelesen. Mich hat sie überrascht, dass wir Bayern überholt haben, aber Sachsen war bei der letzten Befragung schon auf Platz 2.
Ja.
Und wenn man sich mal anguckt, warum Sachsen jetzt vorne ist, dann sind es die 2 wesentlichen Faktoren. Man nennt das da in der Studie Arbeit und Humankapital.
Finde ich
etwas schwierig, den Begriff. Aber
man kann das Bildungssystem
richtig. Also Bildung und Arbeit, das ist ein Faktor. Und der zweite Faktor, der mich nicht überrascht, wenn man da in Sachsen, ehrlich, da würde ich mal auf die positive Stimmung verbreiten, die Finanzierungsseite. Also sicherlich haben wir eine Zurückhaltung auf Investitionsseite, aber ich glaube, das Land Sachsen mit all den Kreditinstituten, seien es private, seien es öffentliche, seien es aber auch, Chancen- und Risikokapitalgeber in Richtung auch der Startups, aber auch der Unternehmen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in Sachsen, korrigieren Sie mich, knapp 95% sind Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitern. Also wir sind sehr klein und fragmentiert. Und da braucht man auch mal eine Finanzierungshilfe, die nicht das ganz klassische Darlehen ist, sondern da brauchen wir auch Partner, die sagen, wir gehen jetzt mal einen flexiblen Wachstumsschritt mit. Das ist ein Stück weit Mut. Aber das ist eine Landschaft, die wir dann Sachsen sehen, die wir nicht in jedem Bundesland sehen. Also ich bin auch bundesweit unterwegs, muss ich ehrlich sagen, da kann sich Sachsen echt sehen lassen, was wir da an Unterstützungsleistung geben. Und das sind so 2, 3 Faktoren, die dürfen auch Mut machen an der Stelle.
Mitteldeutschland sieht sich ja immer so als Gesamtkunstwerk. Ne? Wie steht denn Sachsen im Vergleich zu Sachsen-Anhalt und Thüringen da?
Ich glaube deutlich besser. Also man muss da ganz klar sagen, dass wir natürlich in Sachsen-Anhalt sicherlich nochmal vom Wirtschaftsstandort her nochmal einige Schwierigkeiten haben auf der Fläche, das muss man so sagen. Die Leuchtturmthemen, die wir in Sachsen haben, da sind wir gut. Sind auch historisch, denke ich, in Sachsen ganz gut, wenn wir mal die ganzen Fertigungs- und Handwerksbetriebe sehen, die doch schon eine deutlichere Größe haben. Also mal aus dem mitteldeutschen Raum gesprochen, glaube ich, Herr Ragnitz, ob Sie es anders sehen, aber ich glaube, da ist Sachsen führend und kann unter diesen 3 Bundesländern, unter den genannten, schon sehr froh sein, dass es so läuft, wie es läuft.
Ja, Sachsen-Anhalt ist in der Tat ein Problemkind. Ne? Über alle Indikatoren, die man sich da anschauen kann, liegen die auf dem letzten oder vorletzten Platz. Also, aber man darf auch Thüringen nicht unterschätzen. Also Thüringen ist sehr disparat, aber die haben
eine Was heißt disparat?
Nein, die haben halt alles, was so an der A4 liegt, an dieser Achse, das ist super. Ne? Wenn Sie sich Jena anschauen, das ist vergleichbar mit irgendeiner westdeutschen Stadt. Ne? Also Erfurt, Weimar genauso. Also die haben dann aber auf der anderen Seite alles, was so in Südthüringen liegt, alles, was oben rund um Nordhausen liegt, was ziemlich schwach ist. Oder auch Ostthüringen um Gera rum ist auch schwach. Aber worauf ich hinaus will, ist halt, gerade Thüringen ist sehr viel stärker industrialisiert als Sachsen. Also hat mehr Industrie. Und sie haben ganz viel in Hightech-Branchen investiert, ganz viel Mikroelektronik und Optik, da sind wir auch nicht schlecht, das stimmt, aber das ist da ein Standbein, was halt dazu führen kann, dass halt Thüringen sich auch künftig noch besser entwickeln kann.
Okay. Noch ganz kurz eine Frage, Herr Ragnitz, wie zum Beispiel unterscheidet sich die Lage heute, also 6 Jahre Rezession, 6 Jahre Flaute, zu anderen oder von früheren Schwächephasen, die es ja auch schon gab? Ist das jetzt eine andere Dimension oder wie ordnen Sie das ein?
Nee, es ist anders. Also in der Vergangenheit gab es meistens irgendwie konjunkturelle Schwächen. Da war die Nachfrage schwach, weil die Zinsen zu stark gestiegen sind, weil halt im Ausland irgendwo eine Rezession war oder sonst was. Ne? Also das war dann irgendwie aber nach 1, 2, 3 Jahren immer wieder vorbei. Also nehmen wir sowas wie diese schwere Wirtschaftskrise 92, dann 2010 hatten wir was, so dann um 2000 gab es auch mal eine Schwächephase, das war immer relativ befristet. Jetzt ist es relativ lang.
6 Jahre.
6 Jahre. Und das Problem ist jetzt halt, es ist eben nicht nur eine Nachfrageschwäche, sondern eben eine Angebots- oder Strukturschwäche. Also ausgelöst ursprünglich mal stark durch die Corona-Krise, klar, okay, dann kam die Energiepreissteigerung 2022 dazu und es kam eine Wirtschaftspolitik dazu, die nicht wirklich, wachstumsfreundlich gewesen ist, muss man ehrlich gesagt dann auch sagen. Was wir aber völlig unterschätzt haben und oder auch nicht so gesehen haben hier in Deutschland, ist halt, dass China irgendwie eine Strategie fährt, die wollen auf bestimmten technologisch anspruchsvollen Märkten Weltmarktführer werden und schaffen das halt mit Subventionen, mit viel eigener Technologieförderung da. Und das treibt uns halt in ganz, ganz vielen Bereichen unsere Unternehmen dann in einen verstärkten Wettbewerbsdruck rein. Also Solarmodule, ganz klar, Autos jetzt, Batteriezellen wird das nächste sein. Auch der Maschinenbau gerät da unter Druck, weil dort eben sehr viele chinesische Hersteller einfach gut sind inzwischen und das haben wir einfach viel zu spät eigentlich gemerkt und jetzt sind gerade in diesen Bereichen die Unternehmen unter Druck und schaffen es bisher noch nicht irgendwie dort mit geeigneten Konzepten aus dieser miesen Wettbewerbsposition rauszukommen.
Und wir kommen zu den zur Autoindustrie. Viele Automobilzulieferer in Sachsen stehen durch den Umstieg auf Elektromobilität unter Druck. Die Autoproduktion in Dresden wurde ganz geschlossen. Die VW-Manufaktur wird als sogenanntes KI-Labor erstmal weiterverwendet. Eine knallharte Frage jetzt, Herr Ragnitz, an Sie als stellvertretender Chef des IFO-Institutes. Wird die sächsische Autoindustrie diese Krise überleben?
Ja, sie wird überleben, aber sie wird kleiner werden. Also ich meine, wir haben die drei großen Endhersteller hier, also VW, BMW und Porsche. Also VW kippelt gerade oder hat größere Probleme. Die haben zwar relativ frühzeitig umgestellt, aber sind halt ja eigentlich in so einem Marktsegment, wo sie unter besonderem Wettbewerbsdruck aus China stehen. Und da wird es dann eben schwieriger werden. Die bei anderen sind mehr in so einem Premium-Segment tätig, also BMW und Porsche. Also da kauft man jetzt nicht irgendwie ein billiges Auto, das gibt es da ja eh nicht, sondern man kauft eins, mit dem man irgendwie auch angeben kann oder sowas. Und da ist halt so ein, da glaube ich, das schon.
Aber die hatten einen Gewinneinbruch, glaube ich, ja, klar, haben die 90%, oder das war ja enorm, was Porsche da zu verzeichnen hatte.
Ja, aber ich meine, ich glaube trotzdem,
die Luxussegmente überleben immer.
Die berappeln sich irgendwie. Ne? Also das Problem sind eher diese Massenhersteller und dazu gehört eben hier vor allem VW. Ja, aber das Problem ist eigentlich nicht so sehr diese drei Endhersteller, sondern das Problem sind, wie Sie schon sagten, halt die ganzen Zulieferer, wo einige eben quasi keinen Absatz mehr haben, weil, wie gesagt, hier so ein Auspuff brauchen sie dann eben nicht in so einem Elektroauto und andere Teile und Getriebe brauchen sie auch nicht. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, dann baue ich Auspuffanlagen für Panzer oder sowas. So viele Panzer werden gar nicht gebaut, dass man da irgendwie sein Werk auslasten kann oder Getriebe für Panzer genauso. Also da muss man dann wirklich schauen, was kann man irgendwie was ganz anderes erfinden und sich dann halt vielleicht am Anfang erst so kleine Marktnischen irgendwie bewegen mit seinen Leuten, mit seinen Ausrüstungsgegenständen, also Maschinen, die man da auch hat. Aber diese Diversifizierung des Geschäftsfeldes, das müssen die Unternehmen tatsächlich leisten, wenn sie es schaffen wollen, aus dieser Transformation zur Elektromobilität unbeschadet rauszukommen.
Herr Tietze, würden Sie als Strategieberater und Krisenmanager diese Frage beantworten?
Also für die Zulieferbetriebe, die wir sehen, sieht es tatsächlich schwierig aus. Ich glaube, zwei Effekte. Man hat lange große Mengen des immer gleichen Produktes hergestellt, wenn ich so einen Zulieferer mir angucke. Und da waren pro Stück wenig Gewinnmargen drauf. Sehr, sehr wenig. Ich habe meinen Gewinn gemacht durch Menge, durch schiere Menge. Und mir wurde quasi von den Herstellern oder dem sogenannten großen Zulieferer, das sind auch schon Konzerne, mir wurde klar gesagt, wann ich, wie viel, in welcher Güte, wohin zu liefern habe. Und mir wurde genau gesagt, wie das zu laufen hat. Die Firmen, die wenig eigene Ingenieursleistung da drin haben, da gehen jetzt einfach die Mengen runter. Und wenn die Mengen runtergehen, habe ich noch weniger Gewinn und da falle ich sofort um. Ich glaube, die Betriebe, die einen hohen Entwicklungsingenieursanteil selber mit drin haben, auf denen auch die Hersteller
also die
angewiesen
forschen,
sind,
die weitermachen,
bei denen, glaube ich, besteht noch eine ganze Menge mehr Hoffnung, weil die auch wiederum in der Entwicklung der neuen Produkte, ja, ein Elektroauto braucht nicht mehr so viele Teile, aber ganz ohne wird es nicht auskommen. Und da auch möglichst effizient zu sein und da auch die entsprechenden Teile herzustellen mit Ingenieursleistung, ich glaube, das sind die Betriebe, die gute Chancen haben. Reine Fertiger auf Menge, auf Geschwindigkeit, viele Teile mit wenig Marge, das in den Zulieferbetrieben sieht ehrlicherweise aktuell relativ schwierig aus.
von der Automobilindustrie zum Handwerk, auch die Klagen über Auftragsrückgänge, vor allem im Bau. Wie ernst ist denn die Lage im sächsischen Baugewerbe?
Ernst, wenngleich man da vielleicht ein bisschen differenzieren muss. Wohnungsbau ist nicht gleich Industriebau. Und das ist nicht allein nur der Bau, sondern man muss da auch klar sagen, da geht es um große Summen. Und bei großen Summen, die zahlt nicht eine Firma oder jemand privat sofort aus dem Cash, sondern da brauche ich eine Bank, da brauche ich Zinsen, also zahle ich Zinsen. Und die sind insbesondere nach dem ganzen Corona-Thema auch gestiegen. Und dieses hohe Zinsvolumen, gepaart mit hohen Bauauflagen, Komplikationen am Bau, also der Bau wird auch teurer.
Ja.
Und dann wird auch noch die Finanzierung teurer. Und dann geht die Nachfrage runter, weil man sich es im Zweifel einfach nicht mehr leisten kann. Und da kommt dann das Nachfragethema. Ich würde es ein bisschen unterteilen in dem Thema Industriebau. Der funktioniert schon noch. Der funktioniert auch weiterhin aus meinem Winkel gut. Wenngleich wir da eher zu tun haben, dass Unternehmen sich, sag mal, auf die heutigen Rahmenbedingungen nicht mehr so verlassen können, wie das mal so vor 10 Jahren war. Das Thema Wirtschaftspolitik wurde angesprochen. Löse ich jetzt noch eine große Investition aus und weiß nicht genau, habe ich die Verlässlichkeit nach vorne oder tue ich es nicht? Mhm. Ich nehme da eher wahr, dass aktuell da so ein bisschen der Mut wieder steigt. Aber das ist eine Entwicklung am Wohnungsbau oder Privatbaumarkt. Da ist es nach wie vor schwierig, aber leichte Tendenzen sind auch positiv zu sehen.
Weil wir gerade
wir machen ja Prognosen, da sehen wir schon, das Baugewerbe kommt so allmählich aus dem Knick raus. Da wird in 2026 wieder ein leichtes Wachstum da sein. Aber Sie haben ja explizit nach dem Handwerk gefragt. Und Handwerk ist ja, die bauen ja jetzt nicht irgendwie so Straßen oder sowas, so ein Handwerker, sondern der baut da in so eine Wohnung da irgendwie einen Fußboden ein oder eine Wasserleitung oder sowas. Mhm. Und da hängt es eben sehr stark an dem privaten Wohnungsbau dann, ein bisschen an privaten Gewerbebau. Ne? Also, und da muss man schon sehen, da wird es schwierig, weil schon allein, weil die Bevölkerung ja schrumpft, wird weniger an Wohnraum dann auch geschaffen werden müssen. In Dresden wird viel gebaut, in Leipzig auch, da ist es auch notwendig, aber wir haben halt viele Handwerker, die sitzen im Bautzen oder sowas und da schrumpft die Bevölkerung, schrumpft die Zahl der Haushalte und da wird es dann für die Unternehmen sehr, sehr schwierig.
Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, wie die Wirtschaft von politischen Entscheidungen abhängig ist. In dem Falle ja auch. Gibt es schon Trends oder gute Hoffnung, dass Auflagen vielleicht wieder zurückgenommen werden, um das Bauen einfacher zu machen, weil das war der Dreh- und Angelpunkt, gerade auch im sozialen Wohnungsbau.
Tja, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Ich meine, diese ganzen Vorschläge, was getan werden muss in allen möglichen Bereichen, also Stichwort Bürokratieabbau, Deregulierung, dazu gehören ja jetzt Auflagen im Bau oder sowas, da ist eigentlich seit Jahren bekannt, was zu tun ist. Und es gibt ja alle möglichen Verbände, die da auch immer wieder dann Finger in die Wunde legen und sagen, das muss man tun. Ich bin ein bisschen desillusioniert von der Fähigkeit von Politik, tatsächlich Änderungen zu machen, die irgendjemandem wehtun. Und irgendjemand tut es immer weh. Also und darüber hinaus gibt es ja dann immer auch noch irgendwelche Ziele, die man zusätzlich noch erfüllen will. Also wenn wir im Bau bleiben, da geht es dann um Brandschutz, um Lärmschutz und sonst was. Also alles hehre Ziele braucht man auch, aber dass das Bauen dadurch immer teurer wird. Und
der ganze Rattenschwanz, ne?
Da sieht man irgendwie, dass es kaum irgendwie zu Änderungen kommt. Mhm. Es gibt so ein paar Modellversuche irgendwo in Hamburg, glaube ich, wo man jetzt sagt, halt ja, da versuchen wir irgendwie ein bisschen zu deregulieren und da halt die entsprechenden Anforderungen irgendwie runterzuschrauben, beziehungsweise insgesamt das Ganze irgendwie dann auch, stärker zu harmonisieren, dass dann nicht halt 10 verschiedene Ämter oder irgendwas genehmigen müssen, sondern dass man das alles irgendwie in einer Hand dann bündelt.
Ja.
Das wäre vielleicht noch so ein Weg, dass man halt insgesamt die Kosten da runterbringt oder die Hindernisse auch runterbringt. Aber wie gesagt, ich bin von der Politik doch enttäuscht, weil da passiert im Augenblick nicht das, was eigentlich passieren müsste.
Also wir haben die Autoindustrie, die leidet, das Handwerk, das leidet. Gleichzeitig aber investieren Großkonzerne Milliarden in Sachsen, etwa zum Beispiel in der Halbleiterindustrie in Dresden. Können solche Projekte die Schwäche in anderen Branchen ausgleichen?
Naja, also erstmal muss man sehen, in die Halbleiterindustrie investiert hier, weil Dresden ist ein Top-Standort dafür, das stimmt schon. Und darüber hinaus wird es natürlich auch massiv subventioniert. Ne? Also und das ist also nicht, was man jetzt sagen kann, wo man sich jetzt irgendwie ausruhen kann und sagen, es wird doch investiert, wenn da in einer Branche an einem Standort so viel passiert. Man muss sehen, in der Breite sind die Investitionen weiterhin zu schwach, um halt Produktivitätssteigerung zu erreichen, geschweige denn irgendwie mehr Arbeitsplätze auch zu schaffen oder Wachstum überhaupt zu schaffen. Also so gesehen ist top für Dresden, dass da so viel in der Halbleiterindustrie investiert wird. Das wird für den Standort hier auch massive Impulse bringen, weil da ja tendenziell auch Leute zuwandern und dann Wohnungen neu gebaut werden müssen und Ähnliches. Aber da haben die Leute, die dann irgendwie in Plauen sitzen,
nichts davon. Ne? Hm. Ja, das ist jetzt ein interessanter Aspekt. Guck mal in die Provinz, um es mal so zu sagen. Wir hatten das vorhin schon angedeutet, da ist die Lausitz. Die Lausitz steckt mitten im Ausstieg aus der Braunkohle. Kommt der wirtschaftliche Ersatz wirklich voran?
Fragen Sie mich?
Ich frage Sie.
Ja gut. Die Lausitz hat nicht ein Problem mit dem Kohleausstieg. Also das ist so ein bisschen vorgeschoben, um da Geld reinzuleiten von Bundesebene her. Und da haben die Länder damals auch gut verhandelt, dass sie das geschafft haben. Das große Problem der Lausitz ist halt der massive Rückgang an Erwerbspersonen. Also die werden also ganz, ganz viel an Bevölkerung verlieren, führt dann dazu, dass halt es für Unternehmen überhaupt nicht attraktiv ist, dahin zu gehen.
Also keine Fachkräfte.
Weil sie die Arbeitskräfte in allen möglichen Bereichen nicht kriegen. Also und da muss man sehen, das ist vielleicht in Görlitz noch ein bisschen anders. Da passiert auch ein bisschen mit dem DZA, also diesem Astroforschungszentrum, was sie da hinsetzen, mit der KI-Forschung, die sie dahin machen. Aber die Ausstrahleffekte sind nicht so weit. Und dieses Braunkohlegeld wird zumindest teilweise dann auch ehrlich gesagt für irgendwelche Infrastrukturen verwendet, die nicht wirklich der Wirtschaft helfen, sondern mehr den Leuten vor Ort helfen. Da kommt dann irgendwie nicht so wirklich was in Gange. Mhm. Also so gesehen bin ich ein bisschen desillusioniert von diesem ganzen Strukturwandelprozess.
Haben Sie schon mal was von diesem Net Zero Valley gehört, von der EU? Was kommt da oder was ist da im Gange?
Also es ist im Prinzip ein Deregulierungsprogramm, wo man halt sagt, naja, für klimafreundliche Technologien sollen halt alle möglichen Auflagen, die man sonst berücksichtigen müsste, irgendwie gelockert werden, sodass dort irgendwie Planungs- und Genehmigungsverfahren schneller gehen werden, sodass man dort tatsächlich auch irgendwie mehr bauen kann. Ja, ist ein Ansatz, beschränkt sich allerdings so ein bisschen auf diese klimafreundlichen Technologien, dass man die so umsetzt. Ne?
Mhm. Also gut gemeint eigentlich.
Ja, und für meine Begriffe irgendwie, die machen eine tolle Werbung für sich, aber irgendwie sehe ich da jetzt noch nicht die tatsächlichen Impulse, die da für die Region da irgendwie rauskommen.
Ja.
Und selbst wenn, ist es ja beschränkt dann auf das Gebiet da, also Lausitz, Cottbus und dann eben Landkreis Görlitz und ein bisschen Bautzen. Ne? Also halt ist nicht so unbedingt etwas, was dann für andere Teile Sachsens auch wirklich viel hilft.
Mhm. Schauen wir nochmal ins Erzgebirge. Handwerk, exportorientiert. Wie wirken sich schwache Weltmärkte auf die Situation der Handwerksbetriebe im Erzgebirge aus?
Ja, die Handwerksbetriebe, die sind typischerweise lokal orientiert. Ne? Die
aber
großen Weltmärkte interessieren die ja nicht, die gehen ja nicht unbedingt dahin. Ne?
Man hört ja immer wieder, dass exportiert wird in USA, zum Teil.
Ja, klar, aber die Exporte in die USA, das macht ungefähr 10% der,
ach, nur 10%.
Der Exporte Sachsens aus oder sowas. Und das ist dann, wird dann aber stark getrieben durch Maschinenbau, durch Automobilindustrie. Und
ich meinte jetzt das Kunstwerk. Wissen Sie das Kunstwerk in Sachsen?
Das Handwerk. Kunsthandwerk.
Sie meinen jetzt hier irgendwie
diese Holzschnitzkunst.
Ja, genau, sowas.
Gut, das ist jetzt vielleicht für Seifen ein relevanter Wirtschaftsfaktor, aber für Sachsen selber insgesamt, also rein von der Wertschöpfung, von der Beschäftigung her jetzt eher nicht so bedeutsam, aber das ist natürlich einen hohen Symbolwert, hat, sehe ich schon ein. Also man muss schon sehen, halt die Handwerksbetriebe sind besten oder in vielen Fällen sind halt oder überhaupt erzgebirgische Betriebe sind häufig dann indirekt betroffen, wenn halt die großen Abnehmer nicht mehr exportieren können, geht das natürlich dann über entweder über geringere Einkommen, geringere Beschäftigung oder eben geringere Zulieferung, dann auch betrifft das dann auch die kleineren Unternehmen, nicht die nicht direkt durch Zölle bzw. Protektionismus allgemein irgendwie belastet sind. Und diese indirekten Effekte, die spürt man natürlich schon, weil diese rezessive Phase, die wir derzeit halt in Sachsen haben, die betrifft ja alle Bereiche, unabhängig davon, ob sie wirklich exportieren oder nicht.
Ich frage nochmal Herrn Professor Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ist ja nicht durchschaubar. Aber trotzdem ist sie da und sie ist willkürlich. Aber wie gehen Sie hier in Sachsen damit um? Beziehungsweise merkt man in Sachsen schon die Auswirkungen dieser Zollpolitik oder sagen Sie, nee, hier ist es noch nicht zu spüren?
Na, man muss jetzt erstmal einsortieren. Also die Zölle verteuern importierte Waren, also deutsche Waren in den USA. Das heißt, erstmal sind die Amerikaner, die amerikanischen Verbraucher negativ betroffen. Und sobald die dann sagen, halt, nee, deutsche Produkte sind mir jetzt zu teuer, ich kaufe deswegen lieber amerikanische Produkte,
dann haben wir
irgendwie ein Problem hier. Ne? Ja. Manche Produkte kann man aber eben aus den USA auch noch nicht importieren, dort noch nicht kaufen, sondern halt die amerikanischen Verbraucher sagen dann halt, naja, ich kaufe dann trotzdem weiterhin deutsche Produkte, weil sind halt vielleicht irgendwie besser oder haben bestimmtes Image oder sowas. Ne? Also so gesehen ist das nicht unbedingt dazu, führt das nicht dazu, dass halt gleich irgendwie es zu massiven Exportrückgängen in Deutschland käme. Jetzt muss man sehen hier, ja, wie hoch sind denn die Exportanteile der USA oder Exportanteile der sächsischen Industrie und wie hoch ist der Anteil der USA da dran? Ungefähr 30% Exportanteil an den Umsätzen der Industrie. Die Industrie selber hat nur einen Anteil an der Wertschöpfung von 17%. Das reduziert das alles schon mal. Und die USA haben an diesen Gesamtexporten der Sachsens einen Anteil von ungefähr 10%. Das heißt, es ist ein relativ kleiner Effekt, den man da eigentlich erwarten kann, zumindest direkt. Indirekt vielleicht ein bisschen mehr, weil wir liefern ja auch irgendwelche Vorleistungen an Siemens hier und Siemens exportiert das dann vielleicht wieder in die USA. Also da gibt es auch solche indirekten Effekte, ne? Aber im Großen und Ganzen ist der direkte Effekt für die Gesamtwirtschaft eher überschaubar.
Also jetzt in Sachsen oder
jetzt auch bundesweit? Jetzt in Sachsen, ne? Also das mag bei einzelnen Unternehmen anders aussehen, wenn die halt irgendwas produzieren, was sie halt typischerweise in den USA verkauft haben. Ja, die kamen dadurch natürlich ein Problem, aber gesamtwirtschaftlich ist es noch nicht so das Problem. Ja, und man muss halt sehen, dass die größeren Schwierigkeiten sehe ich eigentlich in dieser Unberechenbarkeit der Politik der USA. Also man weiß halt nicht, wie der Trump, wenn er mit dem falschen Bein aufgestanden ist, sagt halt, jetzt machen wir wieder irgendwelche Zölle, die uns dann vielleicht irgendwie helfen und uns benachteiligen können. 3 Tage später ist wieder vorbei und vielleicht hat er irgendwelche anderen Ideen da. Also diese Planungssicherheit, die Unternehmen brauchen, um halt auch mittel- und langfristige Entscheidungen treffen zu können über Investitionen, über irgendwelche Forschungsaktivitäten, da auch darüber, welche Märkte sie erschließen oder sowas, die ist massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Und dieser indirekte Effekt, der ist, glaube ich, mit ein Grund dafür, dass halt die Wirtschaft nicht so richtig in die Pötte kommt gerade. Mhm.
Aber da ist doch dann so ein Abkommen zwischen der EU und Indien genau der richtige Weg. Und der sächsische Ministerpräsident war ja im Oktober auch in Taiwan. Ist daraus schon was erwachsen?
Ich habe da nichts mitgekriegt. Also ich glaube, es war mehr so ein Besuch, um halt irgendwie sich mit TSMC auszutauschen und sowas. Ne? Also und ich meine, klar, TSMC kommt ja hierher, die bauen ja hier gerade ihr Halbleiterwerk und da wird es dann wahrscheinlich Austausch von Arbeitskräften geben, dass sie da qualifizieren. Da ist es gut, wenn man gute Beziehungen zu denen hat. Mhm. Man muss jetzt sehen halt, wenn halt der Freihandel mit den USA nicht mehr so funktioniert, ist es klug, dann andere Partner zu suchen, also in diesem Fall Indien, beziehungsweise der Mercosur, dann mit Lateinamerika, der im Augenblick so ein bisschen auf der Kippe steht. Ne? Also es ist schon vernünftig, aber
ist vor allen Dingen eine mühsame Angelegenheit.
Ja, und es dauert alle. Ja, ne? Also ich meine, wenn wir jetzt mehr der Exportanteil Sachsens nach Indien ist verschwindend gering. Also und ich meine, selbst wenn sich's verdoppelt, ist es immer noch verschwindend gering. Also so gesehen ist das jetzt nicht zu erwarten, dass das jetzt irgendwie ganz hohe, massive expansive Impulse haben wird.
Herr Tietze.
Ich würde vielleicht nochmal ergänzen, also ein Punkt ist, glaube ich, auch in unserer Berichterstattung, wenn wir über Wirtschaft in Sachsen sprechen, da sind die Zölle von Trump immer ein Thema, aber gerade wie der Professor Ragnitz sagt, in der Wahrheit, in der Wirkung gar nicht so einschlagend. Sicherlich fürs individuelle Unternehmen kann das anders aussehen, aber das heißt, die Lautstärke aller Wirtschaftsnachrichten ist irgendwie gleich groß und die großen Themen überwiegen, obwohl sie vielleicht gar nicht für uns treffen. Das war so ein Punkt, wo ich sage...
Deswegen gibt es ja diese Sendung heute Abend, das ist doch wunderbar.
Sehr guter Aufschlag. Und das Zweite, was man vielleicht nochmal mit bedenken muss, wenn ein sächsisches Unternehmen Produkte in die USA oder an Siemens, die es dann weiter verarbeiten, dann also ist ja nicht so, dass die USA nicht selber auch produzieren könnten. Warum kauft man denn dort ein deutsches Produkt? Na, weil es einen anderen Grund hat. Das ist noch nie der Grund gewesen, dass das deutsche Produkt so unschlagbar günstig da drüben wäre, sondern die brauchen es, weil sie es sonst nicht haben. Das heißt Qualität. Und da ist auch vielleicht ein Stück weit das Thema, ja, dann wird es teurer. Aber wenn die Firma bisher schon mehr Geld ausgegeben hat, um es zu haben, dann ist da noch in aller Regel ein Stück weit ein Thema, ja, was sollen die denn machen? Die finden das Produkt im Zweifel in der Qualität nicht wo. Das grenzt im Sinne von, das kann dann wegfallen.
So ein Alleinstellungsmerkmal nennt man das, ne?
Und dann sind wir wieder bei der Strategie und meiner eigenen Ausrichtung. Natürlich kann das kippen, wenn da 500% Zölle draufstehen, dann hat das irgendwann einen Kipppunkt. Aber ich glaube, auch da hilft uns ein Stück weit das Selbstbewusstsein zu sagen, darf nicht verrückt machen lassen. Am Ende entscheidet für ein Wirtschaftsunternehmen das Produkt, die Qualität. Und das wird am Ende der Markt entscheiden. Das ist dann der Verbraucher in Indien, Mercosur oder USA, mag sein. Aber ich glaube, zuallererster Front ist das, sind wir das hier selber in Sachsen als die Kunden der Unternehmen.
Herr Tietze, wie sieht es bei Ihnen im Energiesektor aus? Spüren Sie irgendwas von Zöllen?
Nein, naja, ich würde aber trotzdem gerne nochmal das Thema hier nochmal aufgreifen.
Ach so, dieses Alleinstellungsmerkmal, oder?
Jetzt... Ja, nee, es geht mir um das allgemeine Thema mit den Zöllen und so weiter und so fort. Das kann der alles machen. Das Wichtigste, was ein Unternehmer braucht, ist Planungssicherheit. So, und da würde ich mal das Große spielen wollen und einfach sagen, wir verschwenden viel zu viel Zeit damit, was der Trump sagt und tut und entscheidet und dann wieder zurücknimmt und hin und her. Im Übrigen hat das auch ein gewisses Schema, sein Verhalten, was man durchaus auch analysieren könnte. Mich interessiert, was dieses Land, was dieser Kontinent, was die Europäische Union macht. So, und einfach dort auch zu sagen, pass mal auf, man, ich will nicht sagen ignorieren, aber einfach auch sagen, wir haben auch unsere Stärken. Wir haben da auch ein bisschen Geld, 8 Billionen oder so, was wir da an Anleihen aufgenommen haben. Also wir haben auch ein bisschen Folterwerkzeuge, die man auch zeigen kann und einfach sagen, pass mal auf, wir stellen jetzt unsere Position einfach mal hin und einfach mal da. Dann hab als Unternehmer, ob das nun ein sächsischer Unternehmer oder wo auch immer der sein muss, wo der Anteil an Export nach Amerika vielleicht um einiges größer ist, dann auch ein Gefühl, was er entwickelt und sagt, pass mal auf, die Kommission da in Brüssel oder hier unsere Bundesregierung da in Berlin steht zu ihrer Meinung. Und die setzt die durch oder sie artikuliert sie zumindest und bleibt dann auch dabei und versucht nicht, bei jeder Gelegenheit einen faulen Kompromiss zu finden, der im Übrigen bei dem Kerl wahrscheinlich überhaupt auf keine Ohren stößt. Ja, also ich bin mal bösartig und sage, wenn ein dreijähriges Kind im Kaufhaus sich auf den Boden schmeißt und sagt, wenn ich jetzt meine Schokolade nicht kriege, dann mache ich ja alles und dann schreit er und so weiter und so fort. Das Dümmste, was du doch machen kannst, ist sagen, ja, hast du 2 Tafeln, bist du lieber. Schreit er am nächsten Tag noch 3 Tafeln. Sondern da muss man einfach auch mal konsequent sein. Jetzt reden wir nicht über Schokolade an der Stelle, aber wir reden einfach darum, dass man sagt, Mensch, wir haben eine Meinung und wir haben einen Standpunkt und wir stimmen uns innerhalb Europas ab, was schwer genug ist. So, und dann kann man auch mal auftreten und dann schauen wir mal, wie der Gute da letzten Endes reagiert. Ja, zum Thema Zölle. Es betrifft uns, was Amerika betrifft, nicht so sehr, weil wir auch so viel aus Amerika nicht beziehen und wir exportieren auch nicht. Das ist nicht das Thema. Es sind andere Punkte, die uns sehr stark berühren und das hängt auch ein Stück weit mit China zusammen. Wie entwickelt sich die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China in den nächsten Jahren? Es gibt ein paar Themen, wo ich sage, na gut, da haben wir ja alles verkauft. Da gibt es kein Solar mehr, da gibt es keine Batterien mehr und so weiter und so fort. Da müssen wir halt schauen, dass wir die auch bekommen. Seltene Erden ist so ein Thema und so weiter. Auf der anderen Seite, was tue ich, um diese Abhängigkeit von den chinesischen Produkten nicht noch weiter ausufern zu lassen? Und da reden wir jetzt in einem Umfeld, wo wir tätig sind, nennt sich kritische Infrastruktur. Ganz einfach, dass man sagt, pass auf, die Elektroversorgung, die Energieversorgung, das ist das A und O der Wirtschaft hier. Mhm. So, und wenn ich dann auf Deutsch oder anders gesagt in Europa so gut wie keine Hersteller mehr habe. Und China macht das clever. Hat auch an der Stelle den großen Vorteil, dass er einen langen Atem hat, der nicht nur 4 Jahre Legislaturperiode festgelegt ist, sondern da eine Strategie verfolgen kann, die eben auch länger geht. Das ist ein Riesenvorteil an der Stelle.
Aber auch nur für die Wirtschaft.
Und nicht bloß für die Wirtschaft.
Ja, aber...
Aber ich würde vielleicht
also Sie, ich weiß, auf was Sie hinauszielen. Ja, ne, das ist ja richtig. Kein Mensch will jetzt hier chinesische Verhältnisse haben.
Ja, ja.
Das ist schon klar. Aber es gibt Themen, wo du strategisch unterwegs sein musst. Und wenn du eine vierjährige Legislaturperiode hast, bist du taktisch unterwegs. Strategie kannst du da nicht groß fahren.
Aber ich würde vielleicht den Bogen zum Anfang der Sendung schlagen, weil wir jetzt ja dann schon immer wieder merken, wir hatten es bei den Zöllen, wir haben das jetzt bei den Geschäftsmodellen, ob ich Unternehmer bin oder jetzt in solchen großen Wirtschaftsthemen unterwegs bin. Am Ende ist, glaube ich, der Weg, wenn wir jetzt so Krise oder Stagnation sehen, wie kommen wir da raus, was können wir tun? Na, uns auf unsere eigenen Stärken besinnen. Das ist, glaube ich, das gilt für den Unternehmer im Kleinen, wie auch jetzt in solchen Wirtschaftsfragen zu sagen, ich würde da den Abgesang so unbedingt jetzt gar nicht einläuten wollen. Es wird Wirtschaftsbereiche geben, über die haben wir gesprochen, die Automobil und Co., ja. Aber auch das Thema Chinese, die haben einen Systemvorteil, den die eiskalt ausnutzen. Das ist im Wirtschaftsbereich so. Aber wenn wir mal in unsere Unternehmen gucken, wir haben dafür, sagen wir, im unternehmerischen individuellen Feld aus meiner Sicht noch ein paar mehr Freiheiten und auch in vielen Bereichen, obwohl wir uns da, glaube ich, ein bisschen schwächer reden, als wir sind, wir haben auch noch Ingenieurs- und Technologievorteile. Die haben wir. Wir reden nur über die selten, diese sogenannten Hidden Champions, die wir haben. Das ist ein schöner amerikanischer Begriff, aber er trifft auch im Erzgebirge zu, wie auch in anderen Bereichen Sachsen, wo man auf Unternehmen trifft. Die müssen nicht so groß sein, aber wo man einfach sagt, hey, das sind Weltmarktführer in einigen Bereichen, das ist uns gar nicht bewusst. Und ich glaube, das dürfen wir noch spielen und müssen wir auch spielen. Und um da den Vorsprung nicht zu verlieren, wie wir es in anderen Bereichen schon verloren haben. Aber ich glaube, da ist eine Parallele zwischen, was tue ich als Unternehmer in so einer Krise und was tue ich in der Wirtschaft in so einer Krise. Ich glaube, die Lösungswege sind relativ ähnlich.
Jetzt müssen wir uns ja an der Legislaturperiode orientieren. Was würden Sie denn machen, um diese Energiesicherheit, von der Sie reden, die so wichtig ist und so fundamental für die Wirtschaft, zu garantieren?
Aber ja.
Naja, das ist ja dann,
was,
ne?
Was würde ich tun? Ich würde zumindest erstmal darauf achten, dass, wenn wir von kritischer Infrastruktur und von Produkten der kritischen Infrastruktur sprechen, dass die unbedingt in Europa erhalten bleiben müssen.
Um jeden Preis?
Was heißt um jeden Preis?
Das die Frage ja
ist, was ist, näher, was ist teurer? Das ist die Frage, was ist teurer?
Am Ende des Tages,
ist eine Produktion in Europa für diese Produkte in der kritischen Infrastruktur, ja, teurer, muss ich auch mehr bezahlen. Oder gerade ich in eine Abhängigkeit, wo ich also dann nicht nur, was die Produkte betrifft, sondern auch politisch irgendwo in Abhängigkeit gerade. So, also wenn ich von Transformatoren spreche, das ist nun mal das Kernstück hier in der kritischen Infrastruktur, zumindest in unserem Geschäftsfeld. Das betrifft also nicht bloß die grüne Energie, das betrifft die Energieversorger und so weiter und so fort. Wenn ich den Druck, der von außen kommt, und der ist da, China bietet halt eben an, bietet günstig an und man wird dann auch gern mal weich und so weiter.
Und der Patriotismus hält sich ja auch in Grenzen, muss man sagen. Ne?
An der Stelle hält er sich sehr an Grenzen.
Die muss man sich leisten können. Ne?
Aber wenn das dann nicht mehr hier produziert wird, dann verhältst du dich am Ende vielleicht zu den chinesischen Oberen genauso wie zu Trump.
Aber es muss nicht in Deutschland produziert werden, sondern wir haben immer noch den europäischen Wirtschaftsraum, also die EU.
Das meinte er ja, in der
EU. Und ich meine, und die EU verfolgt ja genau diese Strategie, die sagt halt, bestimmte strategisch wichtige, kritische Produkte wollen wir unbedingt hier machen. Angefangen, oder deswegen wird hier ja eine Halbleiterindustrie
genau, aufgebaut. Genau, das ist das beste Beispiel,
Genau, und das Gleiche versucht man eben mit vielen Energie, mit Batterien, mit Energiespeicherlösungen und Ähnliches. Dafür geht es in die gleiche Richtung. Also, gut, aus einer rein ökonomischen, ordnungsökonomischen Sicht ist es natürlich blöd, wenn man sowas irgendwie versucht, besonders zu unterstützen. Ne? Aber in einer Welt, die halt, ja, wo wir Freihandel mit Partnern haben, die alle irgendwie sich an die gleichen Regeln halten, da kann man irgendwie sehr viel stärker irgendwie auch sagen, jetzt gehen wir auf Freihandel und machen nicht diese strategische Industriepolitik. Aber in dieser Welt leben wir leider Gottes jetzt nicht mehr. Und ich glaube, da hat er recht, dass wir dann sagen müssen, ja, da muss die EU dann irgendwie versuchen, halt dort eigene seltene Erden irgendwie abzubauen oder Lithium für die Batterien oder Ähnliches, um halt zu erreichen, dass man dort nicht irgendwie einem einzelnen Handelspartner dann ausgeliefert ist auf Dauer.
Jetzt gehen wir von der EU nochmal zurück nach Sachsen. Und Herr Ragnitz, was oder welche Branchen könnten in den nächsten Jahren wachsen? Wachstumstreiber sein. Davor würde ich noch eine andere Frage stellen, Entschuldigung. Sehen Sie ein Ende der Rezession?
Naja, fange ich mit der zweiten Frage an. Also wir haben alle Prognosen, die es für 2026, 2027 gibt, die zeigen halt, naja, es wird leicht aufwärts gehen, allerdings enttäuschend langsam. Also die Bundesregierung plant oder erwartet für 2026 ein Wachstum von 1,0%. Also wir als IFO-Institut sind ein bisschen pessimistischer, haben 0,8%. Aber da muss man sehen, wir haben da allein einen Arbeitstageeffekt von 0,3 Prozentpunkten, die da drin steckt.
Also was heißt Arbeitstageeffekt?
Die Feiertage fallen, es ist ja so blöd. Also aus Sicht der also auf irgendwelche Sonntage und dementsprechend wird dann also mehr gearbeitet und das treibt halt das Bruttoinlandsprodukt. Ne? Also, ja. Also die reine Wachstumsdynamik ist dann schon mal nur bei 0,5 Prozentpunkten, wenn wir unsere Prognose zugrunde liegen.
Ja.
Und wenn man dann irgendwie schaut, halt, wie viel Geld wir ausgeben aus diesen verschiedenen Sondervermögen und mit der Verschuldung, also das sind ungefähr 218 Milliarden Euro dieses Jahr und da kriegt man so ein läppisches Wachstum raus, da würde ich sagen, also da haben wir echt irgendwie nicht viel gewonnen bisher. Mhm. Und in 2027 haben wir auch nur irgendwie eine leichte Steigerung der Wachstumsraten. Also wir kommen zwar so allmählich aus der Rezession raus, aber irgendwie mit einem enttäuschend niedrigen Tempo.
Ja, weil wir das alles gegenrechnen müssen, natürlich, klar. Aber was halten Sie denn von dem Vorschlag von Markus Söder, der gesagt hat, eine Stunde länger pro Woche würde uns helfen beim Wirtschaftswachstum? Na, nur mal, also, ja, das steht ja im Raum, ne?
Also ich meine, wenn die Menschen halt sagen, sie wollen halt irgendwie weniger arbeiten, dann ist das ihr gutes Recht. Also ich finde jetzt irgendwie so Vorgaben zu machen halt.
Aber rein rechnerisch, nur ja. Rein rechnerisch.
Rein rechnerisch wäre eine Stunde, wäre ungefähr auf 40 Stunden, wenn ich mal rechne, ist eine Stunde mehr, ist ein Vierzigstel, das müssten Sie jetzt mal irgendwie ausrechnen, irgendeine Dezimalzahl, also ist aber auf jeden Fall irgendwie so
0,5.
2,5.
2,5. Prozent Wirtschaftswachstum würde das bringen?
Wenn man in der Zeit was Vernünftiges macht.
Eben, es hängt eben davon ab, wie die Produktivität ist. Ne? Und
es, aber es ist ja mal interessant, also rein rechnerisch. Ne?
Rein rechnerisch bringt das natürlich was. Ne? Ja, aber ehrlich gesagt, diese ganzen Debatten dazu sagen, wir müssen Teilzeitarbeit abbauen, wir müssen irgendwie mehr arbeiten oder sowas. Naja, wenn die Leute die Priorität anders setzen, sollen sie das tun. Ne? Und da kann man jetzt irgendwie vielleicht die Anreize verändern, dass wir weniger Teilzeitarbeit haben von mir aus, aber jetzt nicht irgendwie sagen, wir verbieten das oder sowas, wie das da ja jetzt kürzlich jemand vorgeschlagen
hat. Geht ja auch so nicht. Also das ist völliger Unfug. Aber trotzdem, wenn ein Markus Söder sowas vorschlägt, dann finde ich es immer trotzdem mal interessant, das mal durchzurechnen.
Macht
so.
Unser Ministerpräsident
macht er auch. Ja.
aber vielleicht nochmal die Ernsthaftigkeit dahinter, wenn wir auf die Statistiken in der EU gucken, wie lange der Deutsche durchschnittlich arbeitet, wie viel er krank ist und wie viel er Urlaub hat, dann ist es erstmal ein Fakt, dass wir da nicht im vorderen Drittel stehen. Das ist erstmal so. Das ist ein gutes Recht, aber es ist alles okay.
Es liegt an der Teilzeit. Es liegt alles nicht an der wöchentlichen Normalarbeitszeit, sondern dass wir so viele Teilzeitbeschäftigte haben, die andere Länder so nicht haben.
Also ist ja da an dieser Teilzeitdebatte irgendwas dran? Das ist nur eine Frage des Niveaus, wie wir das führen?
Also an der Teilzeitdebatte ist natürlich was dran. Aber man muss dann eben schauen, warum sind die in Teilzeit? Es gibt da Erhebungen des Statistischen Bundesamts.
Klar,
da steht
Kinderbetreuung,
drin,
Pflegebedürfnisse.
Da steht drin, 28% der Leute, die in Teilzeit sind, machen das, weil sie halt nicht Vollzeit arbeiten wollen. Also die anderen haben irgendeinen Grund, Kinderbetreuung, Krankheit, Ausbildung oder sonst was. Das heißt nur ungefähr, also diese 28%, die wollen nicht. Da ist dann aber die Frage halt, ist das dann wirklich Lifestyle-Teilzeit oder heißt es einfach so, es lohnt sich nicht, weil die steuerlichen Abzüge einfach zu groß sind. In vielen Fällen wird das nämlich der Grund sein. Das heißt, dann muss man irgendwie die Anreize dafür schaffen, dass die Leute mehr arbeiten wollen. Dann kann man drüber reden.
Aber also man muss es eigentlich nur in eine andere Richtung lenken, diese Diskussion.
Aber ich glaube, das ist so müsste man das, den Söderschen Vorschlag vielleicht auch mal angehen, zu sagen, dass man kann es nicht verordnen. Man kann aber Anreize setzen und die Parameter für alle.
Weil es regelt sich meistens viel über Geld.
Da reden wir aber über Infrastruktur, kurze Fahrzeiten von Weg und Arbeit, da reden wir über Kinderbetreuungszeiten, da reden wir über Pflegemöglichkeiten. Das sind infrastrukturelle Themen und die kann der Staat anpassen. Das ist zwar viel föderal.
Da müssen auch die Länder mitziehen.
Steuertabelle, da ist die Körperschaftssteuersenkung, zumindest mal, wenn ich mit meinen Unternehmern spreche, das haben die im Blick. Also da wird,
es geht um die Einkommensteuer für die Leute. Es geht eigentlich darum, halt, dass man die Progression des Steuertarifs irgendwie abbaut, dass es sich mehr lohnt, länger zu arbeiten.
Wollte ich gerade sagen, es muss sich einfach lohnen, diese Stunde auch letztendlich.
Und Sie müssen auch schauen, halt bestimmte Sozialleistungen, die hängen einfach nur an dem Einkommen, was man erzielt. Wenn ich wegen Teilzeit jetzt irgendwie ein ganz geringes Einkommen erziele, dann kriege ich trotzdem Wohngeld in voller Höhe oder sowas. Dann müsste man halt dort eben auch die ganzen Sozialleistungen rangehen. Das tut dann wieder weh, ist dann auch kompliziert, das sehe ich alles ein, aber es gibt dann halt irgendwie... Ist eine ganz andere Debatte.
Wo sehen Sie denn Fortschritte? Also sehen Sie überhaupt einen?
Also der
6 Jahre Rezession ist eigentlich genug.
Also wir hatten ja den Herbst der Reformen angekündigt, der ist noch nicht gekommen, aber vielleicht kommt er in diesem Jahr. Ne? Also das ist, also dadurch, dass wir halt verschiedene Kommissionen haben, die Sozialstaatsreformkommission hat jetzt zumindest mal so ein Konzept vorgelegt. Es gibt jetzt halt zunehmend irgendwie offensichtlich eine Aufmerksamkeit, dass wir was machen müssen. Jetzt kommen alle möglichen unausgegorenen Vorschläge erstmal. Das wird sich irgendwann wieder einrenken. Und dann hoffe ich mal, dass dort irgendwie tatsächlich dann nochmal was passiert. Man muss Acht geben, in 3 Jahren haben wir wieder Wahl. Und
Die unangenehmen Dinge müssen schnell erledigt werden.
Aber dass dann irgendwie, man kann nicht in die nächste Wahl reingehen mit weiterhin 3 Millionen Arbeitslosen, beziehungsweise einem Wachstum von 1,2% oder sowas, was wir da für 27 haben. Dann scheitern beide großen Volksparteien daran, dass ihnen niemand irgendwie geglaubt hat, dass sie ihre Wahlversprechen mal umgesetzt haben und mehr Wachstum dann irgendwie hervorgebracht haben.
Haben Sie Branchen im Auge?
Die Frage habe ich noch im Kopf.
Genau. Also, kommt gleich dran.
Gut, also die Frage war halt, welche Branchen in Sachsen künftig irgendwie Vorteil haben. Ja, in der Industrie denkt man natürlich sofort an die Halbleiterindustrie, die wird hier weiter wachsen. Ne? Dann muss man sehen, das ist vielleicht dann nicht so schön, ganz große Chancen haben alles, was mit Gesundheit und Pflege zu tun hat, allein aus demografischen Gründen. Das sind jetzt nicht die Produktivitätsbringer, aber irgendwie die expandieren jetzt schon ganz stark einfach, weil der Bedarf dann da ist. Wenn man mehr auf die Industrie dann sich nochmal zurückzieht, dann würde ich doch sagen, wir haben Chancen bei den Branchen, die halt Produkte für Digitalisierung, Energiewende, KI-Nutzung und Ähnliches irgendwie hervorbringen. Das heißt, wenn wir hier halt sagen, wir produzieren die Güter, die man dann für die Energiewende braucht. Also haben wir ja schon eins. Oder wir produzieren die Güter oder die, wir produzieren irgendwie so ein neues KI-System oder sowas. Und dann sind das Branchen, die halt tatsächlich gute Chancen haben, sich auch zu entwickeln.
Eine europäische Variante oder eine sächsische Variante, um es mal ganz kurz runterzubrechen, wäre ja nicht schlecht. Ne?
Ja, es muss nicht sächsisch sein, aber irgendwie...
europäisch.
Ich meine, Herr Tietze. Nein,
genau.
Tietze jetzt.
Ich bin der
eben, deswegen hatte ich jetzt hier auf meinen Zettel geguckt. Ja. Also hatte ja gesagt halt irgendwie, wir haben hier Ingenieure, wir haben irgendwie kluge Leute, wir haben ein tolles Hochschulsystem hier mit super exzellenter Forschung hier. Wenn man die alle in diese Richtung treibt, schafft man es tatsächlich dann auch aus dieser Misere und diesem Strukturwandel was Positives für Sachsen zu machen.
Mhm. Herr Tietz, Sie wollten noch.
Ja, mal etwas provokativ. Teilzeit oder Diskussion über die Teilzeit, das ist für mich eine Nebelkerze. Das ist eigentlich irgendeine Diskussion mal anstoßen, wo sich unter Umständen dann auch Medien und wer auch immer darüber beschäftigen können mit und so weiter und so fort. Die Abschaffung der Teilzeit würde doch das strukturelle Problem Und wir haben ja eingangs drüber gesprochen, 6 Jahre Rezession, das ist keine typische Rezession, wie es vielleicht in der Vergangenheit immer gewesen ist, sondern wir haben hier ein strukturelles Problem. So, und das werden Sie mit der Diskussion der Teilzeit garantiert nicht lösen.
Was würden Sie denn empfehlen? Können. Oder was würden Sie sich wünschen? Wir sind an der Stelle in der Sendung anbelangt, wo man Wünsche äußern darf, kurz vor Schluss.
Ich sag mal so, der beste Kutschenhersteller hat es auch nie überlebt. So, und was wir jetzt hier machen im Prinzip, wir halten an Themen fest, so hart wie das klingt. Aber der Verbrenner hat nun mal nicht die Zukunft, wie er die Vergangenheit hatte. Ich sag's mal ganz vorsichtig. So, und jetzt können wir natürlich dort dieses lebensverlängernde Maßnahmen durchführen, indem wir sagen, komm, wir tun auf EU-Ebene dort noch ein bisschen subventionieren, wir stecken Geld rein, wir ändern die Gesetzgebung oder die Regularien, indem wir hier eben sagen, gut, das könnt ihr länger machen und so weiter und so fort. Das kann man alles tun, aber wir leben ja nicht auf der Insel. So, und während wir uns mit Verzweiflung an diesen Verbrennern festhalten, gasen rechts und links an uns die Elektroautos vorbei, die dann im Übrigen auch noch vielleicht auch noch preislich attraktiv wären. Und dann schaffen wir eine Infrastruktur dazu, weil es ja auch ein Geschäftsmodell letzten Endes
ist. Ich wollte gerade sagen, wäre das nicht andersrum noch besser? Man würde jetzt die Infrastruktur für die E-Autos schaffen, weil dann hätten manche einer, der jetzt kein eigenes Grundstück hat und keine eigene Ladestation, vielleicht auch schon ein E-Auto. Nur mal so.
Mag sein, aber noch einmal, wenn es ein Geschäft ist, und es ist ein Geschäft, wird so schnell Infrastruktur da sein, so schnell können Sie gar nicht gucken. Ja, also letzten Endes ist das so. Es gibt natürlich schon ein paar Themen, die man dort, da muss auch ein bisschen Kabel in die Erde und so weiter, da müssen Umspannwerke gebaut werden, sind wir wieder mit dabei und so weiter und so fort. Das ist aber nicht das Thema. Es geht einfach darum, dass man sagt, Achtung, wir müssen jetzt hier den Strukturwandel gestalten und nicht an Altbewährten festhalten. Das haben wir da vorhin auch besprochen, dass wir gesagt haben, im kleinen Rahmen, als Unternehmen bist du einfach auch äußeren Einflüssen. Du bist ständig äußeren Einflüssen. Stimmt mein Markt noch? Stimmt mein Produkt noch? Was muss ich tun, dass ich im Prinzip auch weiter erfolgreich bin? Wo muss ich hier im Prinzip investieren? Wo muss ich im Prinzip leider Gottes auch schmerzhafte Schritte letzten Endes gehen? Das ist nun mal Unternehmertum und letzten Endes, was wir hier in Europa oder was auch hier im Lande passieren muss, ist einfach, dass man sagt, ja, so hart vielleicht geben wir euch noch ein bisschen eine Übergangszeit, aber die haben wir ja schon, was weiß ich, wie oft verlängert und so weiter. Am Ende des Tages, Kohlepfennig, bestes Beispiel, gehen Sie dort in die Region hin, wo der Kohlepfennig bis zum Schluss dran festgehalten wird.
Erklären Sie es nochmal, was mit dem Kohlepfennig auf sich
hat. Ganz einfach, man hat im Prinzip die Förderung von Steinkohle oder von Steinkohle vor allen Dingen in der Rheinebene und so weiter und so fort gefördert. Man hat gesagt, Achtung, obwohl die Kohle woanders wesentlich preiswerter gekommen ist, wir halten daran fest, wir subventionieren die Kohleproduktion. Mhm. Und da hat man bis zum geht nicht mehr festgehalten. So, und jetzt fahren Sie in die Region und schauen Sie sich die Region an. Hat das wirklich der Region etwas gebracht? Oder wäre es nicht besser gewesen, wirklich zu sagen, Leute, wir müssen das flankieren, wir müssen den Leuten natürlich auch irgendwo eine Auffanghilfe geben, aber daran festhalten, an etwas, wo eigentlich jeder weiß.
Wie Sie vorhin gesagt haben, es ist Geschichte.
Ja, wir machen das Gleiche gerade mit Industriestrompreis und Ähnliches. Ne? Also ich meine, wird im Grunde nur subventioniert, dass man halt trotzdem irgendwie mit hohen Strompreisen irgendwie auskommen kann. Letzten Endes muss man sehen halt, wenn wir hier es ernst meinen mit der CO2-Ausstieg bis 2045, also dann ist es Quatsch, jetzt irgendwie noch fossile Techniken irgendwie weiter zu subventionieren. Deswegen sollte man die Unternehmen, wie meine Begriffe, irgendwie dabei unterstützen, dass sie sich anpassen, aber nicht, dass sie an irgendeiner veralteten Technologie irgendwie festhalten, wie das mit Kohle und Verbrenner derzeit passiert.
Aber wenn wir beim Wunschzettel sind, würde ich vielleicht 2 Wunschzettel aufmachen, wenn ich
machen
es darf.
Sie schnell.
Ganz schnell. Die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass man diesen Wandel macht und der Rest ist bitte auch Spaß und Lust am Unternehmertum. den dürfen wir nicht ganz vergessen. Und da die Wege auch gehen zu wollen. Ich glaube, da gehören wir Individuen auch dazu. Nicht nur die Politik gucken sich was wünschen, sondern ich glaube, wir müssen uns alle selber auch bewegen. Vom Unternehmer zum Arbeitnehmer bis zur Politik sind wir da alle gefragt.
Herr Tietze, Sie sind nicht nur Strategieexperte und Krisenmanager, sondern auch Juror beim Sächsischen Unternehmerpreis. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen.
Vielen
Dank.
Bis
zum 13. Februar kann man noch einreichen. Mhm. Herr Professor Dr. Ragnitz, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren für Ihre Expertise. Und auch Herr Tietz als Geschäftsführer der WT Energiesysteme GmbH aus Riesa. Danke für Ihre Geschichte, die Sie uns erzählt haben über Ihre Firma. Und vielleicht haben das einige gehört, die Ihnen recht geben und sagen, wir müssen uns beeilen und wir spüren was davon, dass das was gebracht hat. So, und das war's für heute bei Dienstags direkt. Eine neue Podcast-Folge gibt's dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was ganz anderes, zum Beispiel den Sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen oder Elefant, Tiger und Co. gibt's nicht nur als Fernsehserie, sondern auch als Podcast von MDR Sachsen. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie's gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD